Kinderschutz Podcast. Damit wir hinhören.
Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcast begrüßen. Heute im Glasmännlein in Freiburg, einer ganz besonderen Location mit zwei ganz besonderen Frauen. Ich freue mich, dass Nina Stefanski und Lea Peters heute bei mir sind. Und das Besondere, wir sind heute nicht nur als hörbarer Podcast hier, sondern wir filmen auch. Und deswegen haben wir uns auch diese besondere Location hier in Freiburg am Standort von Eckpart Deutschland ausgesucht. Freue mich, dass ihr da seid.
Danke, wir freuen uns, da sein zu dürfen.
Ja, wir haben uns geeinigt, dass wir uns auch duzen. Ich bin tatsächlich ja der Ältere, also von daher durfte ich das fragen. ja, ich will euch erstmal ein bisschen vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen auch wissen, mit wem sie es denn zu tun haben. Ja, also Nina ist Referentin für den Schutz von Kindern vor Menschenhandel und Ausbeutung, hat auch hier schon eine Broschüre mitgebracht über ein Bundeskooperationskonzept, wo sie ja auch die Projektleitung innehat. Bin ich sehr gespannt, da auch mehr zu erfahren. Und dabei geht es auch um den Schutz und Hilfen eben bei Handel und Ausbeutung von Kindern. Sie ist Projektkoordinatorin für den Kinderschutz im digitalen Raum und auch Mitglied im Bündnis gegen sexuelle Gewalt im Netz des Nationalen Rates. Ich hoffe, das stimmt soweit. Wenn nicht, korrigierst du es gleich nochmal. Gar kein Problem. Natürlich vor allem auch nicht nur, glaube ich, bei Eckpart aktiv, sondern auch in der politischen Bildung sehr aktiv durch andere Aktivitäten. Da kannst du vielleicht auch gleich mal noch was dazu sagen. Ist ja sehr spannend, auch die Menschen hinter einer Organisation kennenzulernen. Ja, Lea Peters hat sozusagen auch eine bunte Reise, wie sie mir vorhin erzählt hat, durch verschiedene Länder und viel im Ausland gewesen, hinter sich und, glaube ich, dann über ein Praktikum zu Eckpart gekommen und dort geblieben bis jetzt und zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Advocacy-Arbeit, ja, auch im Projektmanagement aktiv, also direkt an der Praxis. Und ich bin sehr gespannt, was ihr so zu berichten habt. Und es geht ja auch darum, vor allem Eckpart ein bisschen den ZuhörerInnen näher zu bringen. Ich muss sagen, ich hatte ganz früher mal zu Beginn auch unserer Stiftungstätigkeiten Kontakt zu Eckpart. Damals mit Frau Maurer. Ich glaube, das war so die erste Gründerin für Deutschland. Und seitdem habe ich euch tatsächlich zu dem Thema abgespeichert. Menschenhandel, Sextourismus, aber ihr macht noch viel mehr. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, das zu hören. Und die Frage geht gleich auch an die Lea an der Stelle. Wofür steht Eckpart eigentlich, damit wir da mal so ein klares Bild bekommen?
Genau, also Eckpart Deutschland ist ja die Arbeitsgemeinschaft zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ausbeutung, Gewalt und Menschenhandel. Und wir stehen eben dafür, dass wir uns für einen verbesserten Schutz für alle Kinder und Jugendlichen einsetzen. Wir sind die deutsche Stelle, wir sind ein gemeinnütziger Verein mit 25 Mitgliedsorganisationen und wir sind aber auch Teil des internationalen Eckpart-Netzwerkes. Sprich, wir haben auch immer den weltweiten Blick und setzen uns eben überall gemeinsam mit den anderen Eckpart-Gruppen und Partnerorganisationen dafür ein, dass Kinderrechte durchgesetzt werden, eben spezifisch der Schutz vor sexualisierter Gewalt.
Und wenn du das jetzt auch von eurer Historie vielleicht mal anschauen würdest, was ist so der Kern dessen? Ich habe gesagt, ich habe euch so abgespeichert unter dem Thema. Ist das nach wie vor euer Kernaufgabengebiet oder habt ihr das inzwischen auch erweitert?
Genau, es ist auf jeden Fall erweitert worden über die Jahre. Angefangen wurde ja insbesondere im Bereich Kinderschutz im Tourismus vor sexueller Ausbeutung. Nach und nach kamen dann weitere Bereiche hinzu, eben auch der Bereich Menschenhandel mit Minderjährigen, wo wir uns durchaus auch mehr Ausbeutungsform angucken. Da geht Nina auf jeden Fall später noch mal ein bisschen drauf ein, wenn sie über deren Projekt berichtet. mit dazugekommen sind natürlich auch nochmal der spezifische Bereich Schutz im Fluchtkontext, der besondere Herausforderungen und Risiken mit sich bringt. Und dann eben der große Bereich Schutz im digitalen Raum, was auch mein Steckenpferd eben so ein bisschen ist, wo ich den Hut auf habe. Genau, also somit ist es kleiner angefangen, das Team ist gewachsen, die Themen sind gewachsen, es hat sich viel entwickelt und dieses Kernthema sexualisierte Gewalt ist aber immer noch der spezifische Bereich und die Nische quasi, in der wir arbeiten und Expertise haben.
Nina, vielleicht mal so ein Blick, warum gerade dieser internationale Zusammenschluss, dieses Zusammenarbeiten auch so wichtig ist. Ne? Klar, man kommt aus dem Tourismus, man hat den Thailand-Touristen vor sich, der dann mit dem Flieger dahin fliegt. Und entsprechend dort werden die Kinder angeboten ja auch. Und warum ist gerade auch diese internationale Zusammenarbeit so wichtig?
Na, gerade die Themen sexualisierte Gewalt, sexuelle Ausbeutung, auch Menschenhandel sind ja alles globale Themen oder sind ja auch globale Phänomene, auch Gewalt, die ja über Grenzen stattfindet. Und deswegen ist es auch gerade so wichtig in diesen Themen, dass wir also ECPAT International ist ja in 104 Ländern und die Kooperation findet ja mit den anderen Partnerorganisationen statt. Also dass wir zum Beispiel auf EU-Ebene auch im digitalen Projekt arbeiten wir sehr eng mit den anderen ECPAT-Organisationen zusammen und der Austausch findet dann auch statt und auch zu Fragen zum Beispiel, auch wenn wir, weil wir auch zum Beispiel eine Meldeplattform haben, auch im Bereich Tourismus, wo Reisende oder auch Unternehmen melden können oder Hinweise melden können, wenn sie sehen, hier ist vielleicht eventuell ein Fall von sexueller Gewalt oder auch Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Und deswegen ist es auch gerade so gut im Ausland, weil die Unternehmen oder Reisen können es melden und wir können natürlich uns auch an unsere ECPAT-Partnerorganisation wenden und fragen, kennt ihr vielleicht eine Fachberatungsstelle vor Ort, an wen können wir uns wenden oder auch welche politischen Entwicklungen gibt es gerade, wie setzt ihr das gerade um, was passiert bei euch gerade auf politischer Ebene, welche Gesetze werden vielleicht gerade verändert oder was ist gerade euer Ziel? Und das ist halt natürlich auch schön in dieser engen Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten, aber es dann natürlich auch zu schauen, was können wir in Deutschland tun oder wie können wir es vielleicht auch in Deutschland adaptieren.
Das ist ja auch so ein bisschen auf der, man lernt wahrscheinlich ja auch sehr viel voneinander, was wird in anderen Ländern wie umgesetzt. Das ist dieses Netzwerken, aber tatsächlich ganz konkret, vielleicht kann man das mal so ein bisschen darlegen, wenn jetzt, bleiben wir bei dem, wenn es euch passt, oder ist es vielleicht gerade nicht gut, das Beispiel Thailand zu nehmen, weil es ja immer die Klischees wahrscheinlich auch bedient. Es gibt ja ganz viele Orte, wo sexualisierte Gewalt und Ausbeutung letztlich im Ausland aus auch kommerziellen Zwecken heraus passiert. Aber mal so ein Beispiel, was passiert, wenn ein ganz normaler Urlaubstourist vielleicht mitbekommt im Nachbarzimmer, also komisch, werden Kinder da rein, die passen von der Hautfarbe nicht, die passen nicht zu demjenigen, der in diesem Zimmer wohnt, und sagen, da könnte irgendwas schieflaufen. Sind es solche Fälle oder wie stellt man sich das vor und wie geht es dann weiter? Was passiert da?
Genau, vielleicht erstmal zu der Frage, dass natürlich häufig Thailand immer als Beispiel genommen wird. Das hören wir auch in dem Kontext und wir müssen natürlich sagen, wir haben ja mit Thailand als Beispiel angefangen oder vor Jahren auch, das war ja auch der Hintergrund oder ECPAT International Headquarter ist ja auch in Bangkok. Aber wir sehen halt auch in Thailand, da gibt es halt viele positive Entwicklungen. Also vieles hat sich da entwickelt und vieles, was in Thailand ja eigentlich auch für den Kinderschutz schon getan werden, können wir auch als Beispiel sehen. Und deswegen ist es eigentlich für viele im Hinterkopf, haben wir noch, Thailand ist das Problem für Menschenhandel oder sexualisierte Gewalt oder Ausbeutung im Allgemeinen. Aber natürlich gibt es noch viele, viele andere Länder, auch Deutschland, wo ein großes Problem ist. Und deswegen versuchen wir zum Beispiel auch mal darauf zu achten, dass wir nicht sagen, ja Thailand, weil Thailand macht eigentlich sehr viel und hat auch schon viel umgesetzt. Genau, und wie funktioniert die mit den Meldungen? Wenn es um Meldungen, um internationale Meldungen gibt, also auf Reisen, wir haben ja eine Meldeplattform, die Meldeplattform nennt sich Nicht Wegsehen oder www.nicht-wegsehen.net. Und dort können Reisende oder Unternehmen können Hinweise melden, also zum Beispiel ans BKK direkt oder auch an uns, an ECPAT Deutschland, Diese Fälle werden anonymisiert gemeldet. Und bei uns in bei ECPAT gibt es zwei Kolleginnen, die setzen sich damit auseinander. Sie sind dafür auch extra geschult worden und schauen sich an, was ist das Problem, was für ein Hinweis ist es konkret, besprechen das, aber besprechen das dann auch mit anderen Partnern, also zum Beispiel mit Fachberatungsstellen in Deutschland oder sprechen sich konkret mit dem BKA ab oder auch mit anderen Partnerorganisationen, um zu schauen, konkret, wen müsste man ansprechen und wie müssen wir weiter fortgehen. Und dementsprechend wird es dann weitergegeben.
Die Meldeplattform betreibt ihr ja mit dem Bundeskriminalamt zusammen. Das heißt wahrscheinlich auch, wenn man es international sieht, mit Europol nehme ich an. Also das ist da auch, wisst ihr das, ob da auch polizeilich die Vernetzung stattfindet?
Also das BKA hat ja Verbindungsbeamte, also sowohl bei Europol als auch eben in anderen Ländern. Und genau, je nachdem, ob wir eben eine anonymisierte Meldung bekommen oder die Person, die eben meldet, auch sagt, wenn man mit der in Rücksprache gegangen ist, ja, das ist okay, meine Daten dürfen weitergegeben werden, dann übernimmt quasi das Bundeskriminalamt. Und wenn die in dem Land eben Verbindungsbeamten haben oder es innerhalb von Europa ist und es sich anbietet, Europol mit einzubinden, dann entscheiden die das individuell und machen das eben. Genau, es gibt auch die englische Version der Meldeplattform, die von ECPAT International betrieben wird. Die heißt eben auch Don't Look Away. Und da läuft es eben ähnlich. Und da ist auch eine Zusammenarbeit eben mit Institutionen wie Europol, Interpol. Genau, aber das wird je nach Fall und nach Meldung entschieden, wie die Vorgehensweise ist. Das kann man schlecht pauschalisieren. Das kommt immer darauf an, was das für Fälle sind und welche Angaben gemacht wurden.
Und diese Meldeplattform, ich glaube, das ist ja auch so ein Button, den man dann auch auf eigenen Webseiten integrieren kann, glaube ich. Und dann kommt man wieder per Verlinkung dorthin. Vielleicht ist ja vielleicht auch ganz spannend, vielleicht auch für Organisationen, die sagen, ja, vielleicht könnten wir den vielleicht auch einbinden, diesen Button. Und wie sind da auch vielleicht schon, gibt es da Zahlen oder Rückmeldungen? Wird das genutzt oder wo sind da die Herausforderungen? Ich meine, heutzutage etwas bekannt zu machen, einen solchen Button, das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Man braucht viel Geld. Aber wie stellt sich das dar?
Also natürlich, also genau, den Button können auch andere Organisationen verwenden, auf ihre Webseite auch integrieren. Und dieser Button verlinkt dann direkt zu unserer Webseite, also zum Nicht-Wegsehen. Und es gibt natürlich Monate oder es gibt Wochen, wo vielleicht keine Meldungen eingereicht werden oder keine Meldungen bei uns ankommen. Und dann gibt es wieder Wochen oder auch Tage, wo zum Beispiel sehr viele Meldungen ankommen. Wo es ist sehr unabhängig und individuell und es ist auch schwierig zu sagen, jetzt auch zum Beispiel auch Zahlen zu nennen. Genau, und wir kriegen auch nicht nur die Fälle, kommen auch nicht nur über die Meldeplattform rein. Zum Beispiel kriegen wir auch Fälle übers Telefon direkt oder auch per E-Mail. Und auch manchmal kriegen wir zum Beispiel auch per E-Mail Fälle und die leiten wir dann immer dementsprechend an unsere Kolleginnen auch weiter.
Genau, und es gibt immer wieder, um eben die Bekanntheit zu steigern, dann auch Kampagnen, also beispielsweise Plakatkampagnen an Flughäfen, an Bahnhöfen. Das wird diesen Sommer auch wieder starten, um halt eben genau in dieser Reisezeit nochmal konkreter darauf aufmerksam zu machen. Viele Unternehmen, die eben auch in dem Bereich Kinderschutz viel machen und Kinderschutzstandards anpassen, umsetzen, verbessern, die weisen auch häufig in ihren Reisematerialien, die sie den KundInnen eben mitgeben, darauf hin. Da sind Informationen dazu drin. Also es ist tatsächlich in dem Bereich sogar fast einfacher, offline Werbung dafür zu machen, als online tatsächlich. Und genau, gerade diese Plakatkampagnen werden dann auch eben immer mit dem Deutschen Reiseverband und verschiedenen Tourismusunternehmen und dem Bundeskriminalamt zusammen gestaltet, um eben die Reichweite zu erhöhen und die Bekanntheit zu erhöhen.
Und vielleicht noch kurz dazu, was halt so schön ist, ist halt einerseits die Sensibilisierung, auch für Unternehmen. Aber gleichzeitig auch ist es natürlich auch ein Instrument für die Unternehmen zu sagen, wir kennen diese Meldeplattform, wir setzen uns mit der Thematik auseinander und wir können den Reisenden dementsprechend auch was bieten, wenn sie selber was erkennen oder sehen. Und wir haben uns jetzt auf die Reisen bezogen, auf die internationale Ebene, aber gleichzeitig ist die Meldeplattform auch eine Kooperation zum Beispiel mit NINA e.V. und auch mit dem Jugendschutz.net. Also wenn es zum Beispiel Fälle oder Hinweise gibt, die in Deutschland geschehen, dafür berät NINA e.V. ist eine Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt. Und im digitalen Rahmen, also im Internet, online ist für jugendschutz.net zuständig und sie ist eine Online-Beschwerdestelle.
War auch schon in unserem Podcast, Tanja von Bodelschwing. lege ich gerne nochmal an der Stelle ans Herz, um Nina auch nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Einfach da drauf schauen und das ist das Tolle, dass es einfach so vernetzt auch funktioniert. Man würde ja auch denken, gerade ne, in Deutschland ist das kein Thema, das Thema auch Menschenhandel und Ausbeutung, aber ich glaube, dem ist nicht so, oder?
Nee, stimmt. Jetzt einfach.
Ja,
ja genau, Menschenhandel mit Minderjährigen ist kein Einzelfall in Deutschland oder ja, viele natürlich sehen es nicht, wenn man sich nicht mit der Thematik auseinandersetzt oder nicht weiß, was sind eigentlich die Hinweise oder worauf muss ich schauen. Denken ja immer noch viele oder dachte ich früher nämlich, oder früher, als ich mich noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt habe, dachte ich auch mal, es wäre vielleicht ein Thema erst im internationalen Bereich, also im Ausland und gar nicht ein Problem auch in Deutschland. Aber wir haben Fälle, also zurzeit zum Beispiel 2022 im Bund, oder für das Jahr 2022 vom Bundeslagebild, vom Bund BKA, waren 270 Betroffene im Hellfeld von Minderjährigen betroffen des Menschenhandels. Und daran sehen wir auch, dass es halt auch in Deutschland sehr ein schweres, lukratives Verbrechen ist und auch eine starke Menschenverletzung. Und auch gerade mit der Zahl 270 von Betroffenen hört sich vielleicht in dem Sinne erstmal nicht viel an, aber wir wissen durch die Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen oder auch mit den Strafverfolgungsbehörden, dass die Dunkelziffer sehr viel größer ist.
Gut, das ist in unserem Themengebiet ja, zieht sich die Dunkelziffer als das Hauptproblem ja letztlich auch durch. Von daher, ja, ich glaube, es ist wichtig, nochmal da einfach auch zu sensibilisieren, dass diese Themen eben nicht in Thailand stattfinden, sondern hier. Ne? Und dass man sich einfach darum, ja, ein wachsames Auge haben muss. Wie stelle ich mir das vor? Sag ich mal, ihr seid, ECPAT gibt es jetzt seit über 25 Jahren, fast 30, glaube ich jetzt. Ja,
ja, also ECPAT Deutschland, ja, also ja. Über 20.
Genau. Ja, ja. Wie hat sich das so entwickelt? Auch in Bezug auf die Anerkennung, auch von politischer Seite her, ist das Thema präsent und da müsst ihr immer noch dicke Bretter bohren und Überzeugungsarbeit leisten, dass dieses Problem in Deutschland auch existiert und generell, dass wir in Deutschland etwas tun müssen, damit einfach auch weltweit mehr getan werden kann?
Ich würde sagen, teils, teils. Also es hat sich auf jeden Fall auch schon viel geändert. Es ist auf jeden Fall auch weniger tabuisiert, das Thema grundsätzlich eben sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder auch Gewalt gegen Kinder. Da hat sich ja viel getan in den letzten 20 bis 30 Jahren, definitiv. Aber gleichzeitig haben bestimmte Themen immer noch nicht die Relevanz, die sie bräuchten, um wirklich auch weitergehende Veränderungen zu bewirken. Also gerade auch der Bereich Menschenhandel mit Minderjährigen, da kämpfen wir immer wieder drum, dass wir das auch auf politischer Ebene gut anbringen können. Gerade momentan auch der Bereich Ausbeutung im Tourismus ist durch die Corona-Pandemie, auch wenn jetzt alle Beschränkungen weg sind, eher in den Hintergrund leider gerückt. Und wir haben die gleiche Anzahl an Reisenden wieder wie vor der Pandemielage. Aber die Bereitschaft, das zu priorisieren, ist nicht so hoch. Ich glaube, der Bereich digitaler Kinderschutz ist, je nachdem, ob es gerade gut auf die politische Agenda passt oder nicht, dann präsent. Mhm. Genau, also jetzt gerade ist es eben schon viel präsent da, weil es viel um Entwicklungen in dem Bereich geht grundsätzlich bei Technologieentwicklungen, wo wir eben dann versuchen, wenn darüber gesprochen wird, auch immer wieder diese spezifische Perspektive, eben die Rechte von Kindern und Jugendlichen da auch im Blick zu halten, draufzusetzen. Genau, das ist dann manchmal ein bisschen abhängig, was stehen für Wahlen an, stehen Wahlen an oder nicht, wie erfolgreich das dann ist oder genau, wie viel Gehör das trifft.
Mich würde der Aspekt, gerade vielleicht auch im Kontext Ukraine-Krieg, könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Menschenhandel ein Thema stärker geworden ist. Stimmt das? Vielleicht da mal so einen Blick nochmal darauf geben, ob sozusagen die Krisen auch in der Welt, wir haben ja ein paar aktuell, ob die auch nochmal verstärkt das Thema auf die Agenda bringen.
Also gerade als der Angriffskrieg auf die Ukraine, also gerade zu Beginn und auch im ersten halben Jahr, wurde ja medial auch dafür darüber berichtet und auch sensibilisiert, auch gerade durch die Fachberatungsstellen, durch die Fachstellen, dass das Risiko sehr hoch ist, dass Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, von Menschenhandel betroffen sein könnten. Gerade natürlich auch Minderjährige, weil es eine sehr sensible, sehr eine vulnerable Gruppe ist. Und dementsprechend war es auch zu diesem Zeitpunkt, was wir auch gesehen haben, was sehr schön war, dass natürlich in kürzester Zeit sehr viele Gelder, also gerade von der Finanzierung her, von der Regierung für uns jetzt als Fachstelle, dass wir sehr viele Gelder bekommen, zu recherchieren, wie ist die jetzige Situation. Und wir hatten ja zum Beispiel auch verschiedenste Projekte. Also Lea hatte ja zum Beispiel auch ein Projekt spezifisch zum Thema Ukraine, oder wir hatten auch einen Fachartikel dazu geschrieben fürs Asylmagazin. Und was wir gesehen haben dadurch, dass sehr viele Menschen angekommen sind, am Anfang natürlich, als die Menschen angekommen sind, die Hilfesysteme oder Unterstützungssysteme in Deutschland nicht etabliert waren oder nicht mehr etabliert waren, sehr viele Ehrenamtliche sich ja für die geflüchteten Menschen eingesetzt haben, ihnen geholfen haben, viele ja in Privatunterkünften untergekommen sind. Und gerade jetzt auch mit Minderjährigen als vulnerable Gruppe konnte man teilweise nicht mehr nachvollziehen, wo sind die Minderjährigen, wo sind sie untergekommen, sind die Begleitpersonen wirklich die Erziehungsberechtigten oder sind es vielleicht auch fremde Personen, die sich eventuell auch TäterInnen sein könnten? Und gerade zu Beginn war es halt schwierig nachzuvollziehen und waren auch die Jugendämter natürlich auch überfordert, weil zu wenig Personal da war. Wie können wir die Kinder am besten schützen und liegt überhaupt Menschenhandel vor oder liegt kein Menschenhandel vor? Ganz am Anfang hatten wir noch keine Fälle, wie es zurzeit aussieht. Wir haben jetzt gerade kein Projekt mehr. Aber 2022 hatten wir noch keine Fälle gesehen, aber es gab sehr, sehr viele Vermutungen, dass Menschenhandel vorliegt.
Aber es ist ja immer so, weil du jetzt gerade sagtest, wir haben da jetzt kein Projekt mehr. Das ist ja wahrscheinlich immer genau die Problematik. Da ist dann ein Projekt definiert, das ist läuft für 2 oder 3 Jahre, dann läuft das Geld aus und das war's. Ja, also das Thema Nachhaltigkeit, also das zieht sich, glaube ich, durch ganz viele der Projekte, auch unserer Zuhörer, ZuhörerInnen. Das ist wirklich eine grundsätzliche Thematik, die echt geändert werden müsste. Ich meine, ich habe auch noch dieses Bild vor Augen am Bahnhof in Berlin, wo dann die Tausende von Kindern oder Frauen mit Kindern, je nachdem, auch unbegleitete Minderjährige dann ankommen und dann auch wirklich Menschenhändlergruppen dann da unterwegs sind und versuchen einfach die Kinder abzugreifen und mitzunehmen. Das ist ja ein völliger Wahnsinn. Und da braucht es, glaube ich, schon Strukturen. Die Themen hören ja nicht auf. Ja? Sie werden nur vielleicht verlagert oder werden weniger. Auch den Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, den finde ich auch ganz wichtig. Man freut sich natürlich, dass die Ehrenamtlichen dann kommen. Aber wir wissen ja auch, dass bestimmte Menschen sich ja genau dann diese Felder suchen, ob sie jetzt in einen Sportverein gehen und Kindertraining oder Ähnliches anbieten, weil sie einfach die Nähe zu Kindern suchen. Dann scheint das hier ja auch so zu sein. Aber man hat wahrscheinlich überhaupt keine validen Zahlen und kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, oder?
Also Zahlen, ich weiß nicht, ob du von Zahlen weißt. Das Risiko ist natürlich da.
Aber es braucht halt immer lange Zeit, bis belastbare Zahlen da sind. Also ja. Es ist ja, viele Betroffene wissen ja vielleicht anfangs auch gar nicht, dass sie Betroffene von Menschenhandel sind, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und das ist eben das Problem. Das ist dann, okay, dann wird gesagt, ja, um dann eben neue Gelder generieren zu können, brauchen wir halt eigentlich schon belastbare Beweise, aber die gibt es halt noch nicht. Und bei vorherigen Fluchtkontexten, Fluchtsituationen, wo viele Menschen auf einmal rübergekommen sind oder auch jetzt in den letzten Jahren ja immer wieder, vielleicht nicht so viel auf einmal, aber wir hatten ja immer konstante Wellen, da braucht es einfach Zeit. Also niemand kommt nach 2 Wochen und meldet sich. Es wird einfach nicht so schnell erkannt. Auch der Schritt dann halt wirklich, dass man sagt, okay, will ich wirklich zur Anzeige gehen? Das machen viele eben auch nicht. Deswegen ist es so schwierig, in dem Bereich wirklich gute, belastbare Zahlen und Daten zu bekommen.
Ja. Mich würde tatsächlich mal interessieren, vielleicht, wie definiert ihr, wann ist etwas Menschenhandel? Gibt es da eine Definition, wo man danach weiß, ah, okay, jetzt ist es nicht einfach in Anführungsstrichen einfach sexualisierte Gewalt, sondern jetzt ist auch, liegt Menschenhandel vor. Ganz banale Frage vielleicht, aber das ist vielleicht ganz wichtig, das mal klar zu machen. Wie erkenne ich, hier liegt jetzt ein Fall von Menschenhandel vor?
Ja, allgemein vielleicht erstmal zu, was bedeutet oder wie definieren wir Menschenhandel? Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Es ist auch, hat viele verschiedenste Faktoren. Also zum Beispiel, es gibt nicht den typischen Täter oder die typische Täterin. Es gibt nicht die typische Betroffene oder den typischen Betroffenen. Und es gibt auch nicht den typische Strategie. Also es gibt sehr viele verschiedene Strategien. Und deswegen kann man auch wenn wir zum Beispiel Indikatoren haben, wann könnte Menschenhandel vorliegen, können wir es nicht verallgemeinern. Also können wir nicht sagen, immer wenn das stattfindet, dann liegt wirklich Menschenhandel vor. Aber allgemein bei Menschenhandel, die allgemeine Definition, zum Beispiel auch im Strafgesetzbuch, ist ja, dass Menschenhandel immer das erfasst, das Anwerben, die Beförderung oder das Aufnehmen oder die Beherbergung einer Person zum Zwecke der Ausbeutung. Und die Ausbeutungsformen können zum Beispiel sexuelle Ausbeutung sein, es kann aber auch zum strafbare Handlung sein, es können die Betteltätigkeiten sein, Ausbeutung der Arbeitskraft, Darstellung sexualisierter Gewalt zum Beispiel kann auch ein Thema sein oder auch der Adoptionhandel.
Also dass Videos erstellt werden und
genau, dass Videos erstellt werden oder Bildmaterial, solche Dinge. Und was bei Erwachsenen ist zum Beispiel, muss es auch immer sein unter der Ausnutzung einer Zwangslage oder Hilflosigkeit. Und bei Minderjährigen, weil es eine besondere Schutzgruppe ist, liegt Menschenhandel auch vor, wenn zum Beispiel kein Zwang vorgelegen hat oder auch keine Hilflosigkeit ist. Also wenn der Tatbestand vorliegt, dass, oder wenn man es nachweisen kann, dass eine Ausbeutungslage vorliegt oder dass Menschenhandel stattgefunden hat, dann reicht das schon zu sagen, hier liegt Menschenhandel.
Aber dann gibt es doch schon auch eine, das würde mich interessieren, Menschenhandel kann man, wie jetzt gehört, ja nicht unbedingt 1:1 gleichsetzen mit sexueller Ausbeutung. Aber ein wahrscheinlich überwiegender Teil dieses Komplexes beschäftigt sich schon mit sexueller Ausbeutung, oder? Videos erstellen, in die Prostitution schicken und so weiter. Kann man das sehr eng zusammen sehen?
Na, die sexuelle Ausbeutung ist ja der Zweck des Menschenhandels. Also Menschenhandel besteht ja sozusagen aus, wenn wir jetzt von Erwachsenen aussprechen, besteht es ja aus 3 Kategorien oder aus 3 Phasen. Die erste Phase ist erstmal die Anwerbung, zu schauen, zum Beispiel, es kann es über Internet stattfinden, auch bei Minderjährigen, dass über Social-Media-Plattformen Minderjährige oder auch erwachsene Personen angesprochen werden, das sogenannte Cyber-Grooming. Die Anwerbung oder getäuscht wird zu sagen, ich hätte hier für dich zum Beispiel einen tollen Job im Café oder was auch natürlich sehr viel, also was ja auch hier in den Medien auch mal berichtet wird, auch dieses Klischee Modelbranchen, möchtest du nicht gerne Model werden oder zum Beispiel auch im Sport, du könntest ein Fußballprofi werden. Also diese Art von Vortäuschung oder diese Art von Anwerbung. Und in dem Sinne werden dann die Betroffenen getäuscht, wenn sie dann in der aktuellen Lage dann sind oder in die Situation kommen, dass sie merken, ach, hier geht es ja gar nicht um Modeljob oder es geht hier gar nicht um die Fußballkarriere, sondern dass sie dann in die sexuelle Ausbeutung, also in die Prostitution, zum Beispiel in die Zwangsprostitution, dass sie dort ausgebeutet werden oder in der Arbeitsausbeutung, dass sie dort in Restaurants zum Beispiel oder Nagelstudios ausgebeutet werden und dort, genau.
Es kommt immer das Thema digitaler Raum. Das ist ja auch so ein bisschen ein Feld von euch. Man kann ja die analoge Welt nicht mehr ohne die digitale denken. Manchmal macht man ja die Unterschiede, aber es ist ja fließend. Haben wir Thema Cyber-Grooming, also das Anwerben und dann für die analoge Welt letztlich ein Opfer zu finden. Welche Kampagnen macht ihr da oder wie informiert ihr auf digitalem Wege auch vielleicht potenzielle Betroffene, um da zu sagen, stopp, schau dahin, wenn du hier den Modelvertrag versprochen bekommst, dann würde ich halt mal 3 Standardfragen stellen und wenn die so und so beantwortet sind, dann kannst du davon ausgehen, das ist gefährlich. Ja? Gibt es da irgendwelche Themen?
Also der Bereich, also konkret dieser digitale Kinderschutz ist ja quasi mit einer unserer neuesten Bereiche. Da haben wir seit Anfang letzten Jahres eben Projektfinanzierung und konnten den gut ausbauen. Da liegt der Fokus erstmal auch tatsächlich auf legislativen Veränderungen, die wir bewirken wollen. Wir machen immer wieder auch Kampagnen zu natürlich auch verschiedenen Täterstrategien, beispielsweise der Loverboy-Strategie, die ja auch wieder zeigt, dass eben wir haben natürlich irgendwo unsere Fachbereiche, aber das sind natürlich fließende Übergänge und wir arbeiten immer eng zusammen. Die Loverboy-Strategie ist ja eben eine Menschenhandelsstrategie auch, aber wo digitale Technologien eine sehr große Rolle eben spielen. Und da versuchen wir schon auch so ein bisschen über die Strategien aufzuklären. Da unser Fokus aber immer eher auch auf der politischen Ebene liegt oder eben auch in der Schulung von Fachkräften, in der Aufklärung von Fachkräften in den verschiedenen Bereichen, dass die diese Informationen eben weitertragen, haben wir jetzt keine Kampagnen, die sich häufig direkt an potenzielle Betroffene richten. Wir sehen uns halt in dieser Rolle, dass wir so unseren Multiplikationseffekt nutzen. Wir haben viele Mitgliedsorganisationen, wir haben ein großes Netzwerk in Deutschland und darüber hinaus und wir versuchen die Informationen an möglichst viele Leute, die eben im direkten Kontakt mit potenziellen Betroffenen sind, zu bringen, sodass diese die dann eben multiplizieren und weitergeben.
Das ist halt sozusagen die Befähiger derer, die dann auch vielleicht näher an den Kindern gegebenenfalls direkt sind. Eine Kern wäre sicherlich das Thema Schule da noch. Aber ich kenne das ja aus den unterschiedlichsten Präventionsprojekten. Wie komme ich daran? Wie informiere ich? Ist natürlich ein weites Feld. Ja.
Nicht das Einfachste.
Ja. Du wolltest, glaube ich,
ergänzen. Nee, genau, was mir natürlich... Also noch 2 Sachen ist mir eingefallen, auch gerade nochmal zum Thema Menschenhandel, wo es auch um Definitionen geht, was vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass Menschenhandel muss nicht über Ländergrenzen stattfinden, sondern Menschenhandel kann auch nur in Deutschland stattfinden. Also dass die betroffene Person schon vorher in Deutschland gelebt hat und auch zum Beispiel auch die deutsche Staatsangehörigkeit, viele auch betroffene Loverboy-Methode zum Beispiel sitzen auf die deutsche Staatsangehörigkeit und genau, das war mir nochmal wichtig zu sagen, weil gerade auch medial oder häufig ist auch in dem Bild in der Gesellschaft in den Köpfen, dass eine Länderüberquerung stattfinden müsste oder dass die Betroffenen häufig nur aus dem Ausland kommen und gar nicht aus Deutschland. Und genau. Und vielleicht nochmal zusätzlich auch mit den Kampagnen oder auch allgemein, wie erreichen wir Schulen in dem Sinne, was wir zum Beispiel jetzt in unserem Projekt im Menschenhandel, wir sensibilisieren und beraten ja auch Fachkräfte, arbeiten wir zum Beispiel auch mit den Jugendämtern zusammen, aber auch SchulsozialarbeiterInnen sitzen bei uns in den Schulungen oder in den Konferenzen, die wir dazu einladen. Und so erreichen wir natürlich dann erstmal nicht die Kinder und Jugendlichen direkt, sondern über die Schüler oder über die Schulsozialarbeit und über die Lehrkräfte, die wir dann zu dem Thema sensibilisieren und auch beraten.
Was würdet ihr sagen, sind so die Hauptherausforderungen in diesem Themenkomplex? Vielleicht doppelt sich das jetzt auch zu dem, was ihr schon gesagt habt, aber wenn ihr jetzt so wünscht dir was sagen dürftet, wo an welchen Stellschrauben muss man noch drehen, damit einfach die Wirkung noch vervielfacht wird?
Ich glaube, zum einen große Herausforderung ist, es ist natürlich kein angenehmes Thema. Es ist ein Thema, was eben schwierig ist, was schwierig auch manchmal vom Kopf her zu handeln sein kann und da halt, also nicht im Sinne von Berührungsangst verlieren, aber dort einfach, ja, es ist ein schweres Thema, aber es ist, ist extrem wichtig. Also wir können nicht die Augen verschließen, wir können nicht sagen, ich möchte mich nicht damit beschäftigen, egal ob ich jetzt direkt mit Kindern und Jugendlichen selber arbeite oder nicht. Ich denke, wir haben alle eben Kinder und Jugendliche in unserem Umfeld und eine Grundsensibilisierung brauchen wir alle dafür. Und auch tatsächlich sind es immer schwierige Themen in den Medien zu platzieren, eben weil es keine schöne, schnittige Headline für sowas gibt, ist es schwer, da Informationen wirklich auch an die breite Öffentlichkeit zu bringen, eben über die Fachkräfte hinaus, die häufig auch daran interessiert sind, die wollen geschult werden, die wollen mehr Wissen dazu haben. Aber über diesen Kontext hinaus, die Informationen zu verbreiten, sehe ich als eine der Hauptherausforderungen für unsere Arbeit.
Und wenn ich jetzt auch spezifisch aufs Thema Menschenhandel eingehen darf, gerade den Schutz von Minderjährigen vor Menschenhandel, genau, Wunschkonzert. Ich glaube, die Liste ist lang. Herausforderungen sind auch lang, weil das erste Problem, was wir vorhin ja schon angesprochen hatten, ist ja die erstmal Identifikation überhaupt von Betroffenen. Also es ist eine große Herausforderung, weil wie ja schon angesprochen war, dass vielleicht ein großes Schamgefühl herrscht, dass Schuldgefühle vielleicht auch sind, dass vielleicht auch noch Druck von Tätern herrschen, also in dem Sinne Einschüchterung, dass vielleicht auch Angst oder kein Vertrauen in Behörden und Strafverfolgungsbehörden besteht. Und es sind auch alles natürlich auch Faktoren, warum die Identifikation so schwierig ist von Betroffenen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, dass allgemein die Betreuung und auch die Unterstützung von minderjährigen Betroffenen auch sehr schwierig ist in Deutschland. Dadurch für erwachsene Betroffene gibt es zum Beispiel jetzt in jedem Bundesland eine spezialisierte Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel. Und zum Beispiel für Minderjährige haben wir bisher keine spezifische Fachberatungsstelle für Betroffene von Minderjährigen. Wir haben jetzt in Berlin zum Beispiel in dem Bundesland durch INVIA wird jetzt gerade eine Zweigstelle für Betroffene von Menschenhandel, also eine Beratungsstelle für Minderjährige gerade errichtet, also etabliert. Und auch in Planung ist dort auch die Unterbringung zum Beispiel für Betroffene von Minderjährigen. Aber das ist die erste wirkliche Unterbringung wäre es und die erste spezialisierte Fachberatungsstelle für Minderjährige. Ansonsten auf Bundesebene oder in den anderen Bundesländern haben wir solche Unterbringungen und Fachberatungsstellen nicht. Und es ist auch eine große Forderung von uns von ECPAT, dass wir sagen, wir bräuchten mindestens in jedem Bundesland eine Fachberatungsstelle und eine Unterbringung, spezialisierte Unterbringung für betroffene Minderjährige. Genau.
Das ist ja, finde ich, total spannend und logisch. Ich meine, wir reden über Prävention, die wir ja alle tun, mit Kampagnen, mit Schulinitiativen etc. Aber die Intervention, in diesem Fall die ganz konkrete Hilfe für Kinder, die fällt hinten runter oder die gibt es de facto bis heute eigentlich nicht, so wie ich das wahrnehme. Und von daher finde ich das wahnsinnig gut, dass ihr genau dafür einfach kämpft als ECPAT Deutschland. Finde ich wichtig, dass ihr die Bretter sozusagen bohrt. Und da auch nicht locker lasst. Ja.
Das stimmt. Also viele Fachberatungsstellen für Erwachsene zum Beispiel arbeiten auch mit den Fällen von Minderjährigen zusammen. Aber was ja natürlich auch das Problem ist, und es werden das nächste Forderung oder auch ein nächster Wunsch, der auch da ist, dass natürlich viel mehr Ressourcen da sein müssen. Weil viele Fachberatungsstellen für Erwachsene haben eigentlich gar nicht die Ressourcen, ob sei es jetzt finanziell, der zeitliche Faktor oder auch personell, sich auch mit den Minderjährigen noch mal besser auseinanderzusetzen. Und da sehen wir natürlich auch eine Überforderung ist das falsche Wort, aber eine Überlastung auch einfach der Fachberatungsstellen oder auch allgemein die Jugendämter auch. Das ist natürlich eine Überlastung, Menschenhandel wäre ist noch mal ein extra Thema. Viele sind vielleicht noch nicht sensibilisiert zu der Thematik, kennen sich damit nicht aus, sehen es noch als Nischenthema, wo es eigentlich kein Nischenthema ist, jetzt auf die Jugendämter bezogen oder auch auf Strafverfolgungsbehörden bezogen. Und es ist natürlich auch wieder individuell auf jedes Bundesland. Also man kann es nicht verallgemeinern für ganz Deutschland. Jedes Bundesland hat durch das föderale System natürlich hat andere Unterstützungssysteme, andere Betreuungssysteme. Und deswegen müsste man sich dann natürlich nochmal genauer anschauen, wie sieht es in den einzelnen Bundesländern aus.
Ja, ich glaube, wir haben gespürt, dass noch viel zu tun ist. Aber wir haben auch gespürt, dass das ECPAT Deutschland schon über 20 Jahren in dem Themenfeld, was ja noch ein bisschen verborgener am Ende auch stattfindet, dass ihr da richtig gut Verantwortung tragt, passend zu dieser Tasche, die hier steht. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Wir haben ja bei unserem Podcast eine Rubrik, die sich nennt 99 Sekunden für den Kinderschutz. Da habt ihr normalerweise die Möglichkeit, sozusagen euren Wunsch zu äußern, was soll denn passieren. Aber wir haben heute eine Sondersituation. Ich würde die 99 Sekunden ganz gerne klauen und ich würde die ganz gerne übernehmen, wenn das okay ist für euch. Und möchte an der Stelle die herzlichsten Grüße ausrichten von der Jury des Deutschen Kinderschutzpreises. Und hier und heute nach einstimmigem Votum live in diesem Podcast wird ECPAT Deutschland der Deutsche Kinderschutzpreis überreicht. Und den habe ich auch hier live mitgebracht in meiner Tasche. Und so sieht er aus. Die ersten Preisträger waren ja Krisenchat in Berlin und dann für die ARD-Dokumentation Sexualisierte Gewalt im Schwimmsport Hajo Seppelt und Kollegen und Jan Hempel. Und der dritte Preisträger ist ECPAT Deutschland. Und da ihr ja heute ganz fantastisch eure Geschäftsführerin, die Frau Wagner, vertreten habt, eigentlich wäre sie auch da gewesen, darf ich euch gleichzeitig die Einladung aussprechen für eine große Verleihung, nämlich im Rahmen des Deutschen Präventionstages in Cottbus, möchte euch unser Jurymitglied, der Geschäftsführer des Deutschen Präventionstages, den Preis sozusagen nochmal in größerer Runde verleihen. Jetzt hier einfach im Rahmen unseres Podcastes die Verleihung an euch und die Würdigung dessen, was ECPAT seit vielen Jahren tut. Und ich hoffe, es ist Ansporn, auch weiter aktiv zu sein. Und ja, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Und natürlich wäre auch unsere Arbeit ohne unser Netzwerk und die Partnerorganisationen nicht möglich. Also genau, ich glaube, das geht auch an unser Netzwerk gleichzeitig mit der Preis.
Macht Sinn, ja. Es ist auch ein Aspekt, der natürlich bei der Entscheidung eine Rolle spielt. Dieses vernetzte Arbeiten, dieses integrierte Arbeiten, dieses ganzheitliche Denken von ECPAT. Und ja, ich hoffe, die Überraschung ist etwas geglückt.
Definitiv.
Und ihr habt nicht damit gerechnet, weil nein, eigentlich war das ein großes Versteckspiel jetzt erstmal.
Wir haben nichts gemerkt, es ist gut gelungen.
Ja, ja. Aber das ist auch schön zu wissen, auch eine gute Motivation auch für die Arbeit zu wissen.
Ja.
Ja.
Super. Und tatsächlich, wie geplant, haben wir jetzt auch die Presse hier da draußen und die dürfen dann jetzt auch noch dazukommen und wir machen ein schönes Pressefoto und die habe ich für Freiburg sozusagen auch noch organisiert, dass die rundum gelungen ist, hoffe ich doch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, an der Stelle möchte ich den Podcast für heute jetzt erstmal schließen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, noch ein bisschen hier zu feiern, was zu essen und zu trinken. Deswegen sind wir auch im Glasmännlein hier in Freiburg. Und ja, ein bisschen Presse reden wir noch und dann haben wir noch einen schönen Ausklang. Wie gesagt, beim Deutschen Präventionstag nochmal eine große Verleihung. Und an Sie, liebe ZuhörerInnen, danke, dass Sie hingehört haben.
Kinderschutz Podcast. Danke, dass Sie hingehört haben. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.